SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Nach den Streitigkeiten in der schwarz-roten Koalition versuchen die Fraktionsspitzen von Union und SPD auf einer Klausur in Würzburg die Wogen zu glätten. Nach dem ersten Tag gestern gab es zuversichtliche Töne. SPD-Fraktionschef Mirsch sagte in den ARD-Tagesthemen, was nicht gut gelaufen sei, müsse offen ausgearbeitet werden. Zum Streit kam es etwa wegen der gescheiterten Wahl der Rechtswissenschaftlerin Brosius Gersdorf zur Verfassungsrichterin.
Solche Dinge kann man ja nicht einfach nicht geschehen lassen, beziehungsweise man muss darüber reden. Und genau das haben wir getan. Und Vertrauen muss wachsen. Und das wird nur wachsen können, wenn wir auch gemeinsam tun. Also Dinge jetzt auf den Weg bringen und natürlich die Lehren auch ziehen, dass so etwas wie mit Frau Brosius Gersdorf passiert ist, sich nie wiederholt.
Auch Unionsfraktionschef Spahn klang im ZDF versöhnlich.
Wir gewinnen zusammen, auch zusammen an Zustimmung, an Vertrauen für die beiden großen Volksparteien der politischen Mitte. Oder wir verlieren zusammen. Das wird nicht funktionieren, wenn der eine glaubt, sich zu Lasten des anderen irgendwie nach vorne bringen zu können. Das haben im Übrigen ja auch die letzten Wochen gezeigt.
Die Klausur der Fraktionsspitzen von Union und SPD geht heute in Würzburg zu Ende. Es soll um Harmonie gehen. Aber wir Journalisten suchen ja gerne besonders nach den Punkten, wo es halt nicht klappt. Das ist aber nicht immer so schlau, findet Oliver Neuroth aus unserem Hauptstadtstudio.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Streit hier, Skandal da. Wahrscheinlich hat uns die Ampelregierung so sehr auf Koalitionskrach getrimmt, dass wir auch bei Schwarz-Rot auf nichts anderes mehr schauen. Oder eher, dass wir Unstimmigkeiten suchen. So dichten so manche Journalistenkollegen jedem Treffen, jeder Konferenz einen Krach herbei. Auch wenn sie, wie dieser Gipfel in Würzburg, seit Ewigkeiten geplant waren. Klar, Dramaschlagzeilen klicken sich besser. Aber Diskussionen gehören zu einer Koalitionsregierung einfach dazu. Es ist normal, dass ein Bündnis aus drei Parteien Kompromisse finden muss. Der echte Skandal wäre es, wenn SPD oder Union ihren Markenkern plötzlich aufgeben würden, den Kopf quasi ausschalten und blind das machen, was der andere will. So funktioniert Politik nicht. Debatten und Reibereien führen im Idealfall auch dazu, dass Gesetze besser werden, weil auch andere Perspektiven dazukommen. Dass bei der Diskussion rund um Steuererhöhungen die Sicht von CDU, CSU und SPD dabei sind und nicht nur an Spitzenverdiener oder nur an Fabrikarbeiter gedacht wird. Von daher, lasst Schwarz-Rot auch mal ein bisschen miteinander rangeln. Ein selbstzerstörerisches Ampelniveau ist noch lange nicht erreicht.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth. Die US-Regierung hat die geplanten Waffenverkäufe an die Ukraine genehmigt. Es geht um rund 3.400 Marschflugkörper vom Typ RM im Wert von umgerechnet mehr als 700 Millionen Euro. Finanziert wird das von Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und durch US-Militärhilfen. US-Präsident Trump und NATO-Generalsekretär Rutte haben schon vorher den Mechanismus für die Käufe vereinbart. Unser Korrespondent Carsten Kühntop erklärt, wie der funktioniert.
Dabei bezahlen europäische Partnerländer Waffen und Munition, die in den USA gekauft und dann in die Ukraine geliefert werden. Arrow-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern. Ihre Entwicklung begann vergangenes Jahr als Reaktion auf den dringenden Bedarf der Ukraine an Luft-Boden-Waffen, die weit reichen sowie schnell, preisgünstig und in großer Stückzahl hergestellt werden können. Laut dem Wall Street Journal sollen die ersten Arams in etwa 6 Wochen geliefert werden. Welche Beschränkungen es für ihren Einsatz auf Ziele in Russland gibt, ist nicht bekannt.
Der US-Kongress muss dem Verkauf noch zustimmen. Die EU-Kommission will die Zölle auf viele Produkte aus den USA auf 0% senken. Dazu hat sie ein entsprechendes Gesetzespaket auf den Weg gebracht. Es ist Teil einer Abmachung mit US-Präsident Trump. Europaparlament und der Rat der Mitgliedstaaten müssen aber noch zustimmen. Aus Brüssel, Thomas Spickhofen.
Im Gegenzug haben die USA versprochen, ihre Zölle unter anderem auf Autos wieder auf 15% zu senken, und zwar rückwirkend zum Monatsbeginn, also ab dem 1. August. Im Moment liegt dieser Zoll bei 27,5%. Nach Angaben der Kommission spart die Rücknahme auf 15% der Branche mehr als 500 Millionen Euro Exportkosten in einem Monat. EU-Handelskommissar Šefčovič erklärte, es liege im beiderseitigen Interesse, dass die Verpflichtungen eingehalten und die vollständige Umsetzung des Abkommens sichergestellt werde. Das Gesetzespaket enthält auch eine Rückholklausel, falls die USA ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.
Die meisten Produkte, die der Zoll bei der Einfuhr in die EU abfängt, kommen aus China und zwar mit großem Abstand. Im vergangenen Jahr waren es fast 50.000, ein Anstieg von knapp 180% im Vergleich zu 2022. Das steht in einem Bericht der EU-Kommission. Der Zoll fängt Produkte ab, die gegen EU-Sicherheitsvorschriften oder Umweltstandards verstoßen. Besonders betroffen seien Gesundheitsprodukte, aber auch Haushalts- sowie Elektronikartikel. Die Finanzkrise der Stadt Karlsruhe spitzt sich weiter zu. Laut Oberbürgermeister Mentrup droht für das laufende Jahr ein weiteres Finanzloch von bis zu 25 Millionen Euro. Einzelheiten von Matthias Zurawski.
Bereits Anfang des Jahres fehlten 50 Millionen Euro für das laufende Jahr im Karlsruher Haushalt. Die Stadt verhängte eine Haushaltssperre, die im Juni aufgehoben wurde. Jetzt verschlechtere sich die Lage erneut, so der Oberbürgermeister. Ob eine neue Sparrunde und ein Nachtragshaushalt notwendig sind, entscheide sich nach der Steuerschätzung im Oktober. Die erneute Zuspitzung der Krise hätte auch Auswirkungen auf die anstehende Diskussion zum Karlsruher Doppelhaushalt. Bislang muss die Stadt jährlich 80 Millionen Euro einsparen, daraus könnten noch mehr werden. Jetzt schon sind Einsparungen bei Bädern, beim Nahverkehr und beim städtischen Personal geplant.
Der Anlagenbauer Wehrle in Emmendingen hat einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Freiburg gestellt. 250 Jobs im Familienunternehmen stünden nun auf der Kippe, heißt es. Lisa Discher mit den Einzelheiten.
Im Rahmen eines vorläufigen Insolvenzverfahrens soll der Geschäftsbetrieb der Wehrle-Werke AG fortgeführt werden, wie die zuständige Anwaltskanzlei mitteilte. Die rund 250 Mitarbeitenden seien zeitnah informiert worden, auch Löhne und Gehälter seien für die kommenden Monate über das Insolvenzgeld abgesichert. Das Insolvenzverfahren sei für keinen der Mitarbeitenden des Wehrle-Werks eine Überraschung, sagt Evgeny Wengerow, Vorsitzender des Betriebsrats. Seit anderthalb Jahren habe man das kommen sehen, Einzelheiten hätten die Mitarbeitenden bisher nicht erhalten. Jetzt gehe es darum, einen Investor zu finden. Dafür habe das Wehrle-Werk 2 Monate Zeit. Erst dann werde sich klären, ob und wie viele der 250 Arbeitsplätze wegfielen, so Wengerow.
Ab Januar 2026 gilt ein höherer Mindestlohn. Statt 12,82 Euro gibt es dann 13,90 Euro pro Stunde. Eine Datenanalyse des SWR zeigt, dass in Rheinland-Pfalz davon bis zu 315.000 Menschen profitieren könnten. Martin Häuser.
Am häufigsten profitieren Beschäftigte im Handel oder im Kfz-Bereich, etwa Verkäuferinnen oder Mitarbeiter in Autowerkstätten. In diesen Branchen können bis zu 66.000 Menschen mit einem Plus auf dem Gehaltszettel rechnen. Das ist etwa jeder Vierte. Auch in der Logistik und im verarbeitenden Gewerbe sind viele Löhne niedrig. Bis zu 50.000 Beschäftigte könnten hier durch den höheren Mindestlohn mehr Geld bekommen, darunter Bäckereiangestellte, Paketzusteller und Lkw-Fahrer.
Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat es in die Ligaphase der Conference League geschafft. Die Mainzer gewannen am Abend das Rückspiel gegen Rosenborg Trondheim mit 4:1 nach zuletzt 2 Pflichtspiel-Niederlagen. Eines der Tore schoss Nadiem Amiri.
Nach den 2 Rückschlägen wussten wir, wir müssen es wieder gut machen. Vor allem für die Fans, die uns dort extrem unterstützt haben. Und heute war ja wirklich unglaublich wieder. Und ich glaube, das Spiel ist Mainz 05. Wenn man uns beschreiben muss, dann musst du das Spiel nehmen. Weil wir haben die Fans mitgezogen. Das war eine Powerleistung. Wir sind wirklich alle über unsere Grenzen gegangen. Und endlich haben wir uns auch belohnt.
Auf wen Mainz in der Ligaphase trifft, entscheidet sich bei der Auslosung heute Mittag in Monaco. Bei den US Open steht Tennisprofi Laura Siegemund in der 3. Runde. Sie gewann in 2 Sätzen gegen die Russin Anastasia Sacharowa. In Runde 3 zu stehen sei immer toll, sagte Siegemund dazu.
Vor allem bin ich sehr stolz drauf, weil das war nicht einfach heute. Ich habe mich einfach irgendwie körperlich nicht so gut gefühlt. Es war eher so ein Off-Tag eigentlich. Und das Mädel spielt sehr gut gerade. Und deswegen bin ich stolz drauf. Ich und auch mein Team, die da mit beteiligt waren.
Auch Alexander Zverev ist eine Runde weiter. Er hat gegen den Briten Jacob Fernley in 3 Sätzen gewonnen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es gibt auch heute wieder einige Wolken, aber insgesamt mehr Sonne als gestern. Bei den meisten bleibt es erstmal trocken. Am Nachmittag zieht dann in Rheinland-Pfalz neuer Regen auf, abends dann auch in Baden-Württemberg. Stellenweise ist es heute sehr windig, bei höchstens 18 Grad in Albstadt und bis 25 Grad in Worms.
SWR aktuell. Hintergrund.
10 Jahre ist es inzwischen her, dass die damalige Kanzlerin Merkel ihren viel zitierten Satz gesagt hat: Wir schaffen das. Diese Woche schauen wir in unserer Serie in SWR aktuell, was wir in der Migrationspolitik tatsächlich geschafft haben. Was ist seitdem passiert? Wie fällt die Zwischenbilanz aus? Björn Dahke aus dem ARD-Hauptstadtstudio schaut in seinem Bericht zunächst zurück in den Sommer 2015.
Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ende August 2015, die traditionelle Sommerpressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Noch weiß sie nicht, dass sich Tage später hunderte Menschen von Ungarn auf den Weg nach Deutschland machen. Hunderttausende werden folgen.
Wir schaffen das, sagt Frau Merkel. Nein, wir wollen das gar nicht schaffen,
sagt der AfD-Politiker Alexander Gauland. 2017 zieht die Partei in den Bundestag ein. Auch in Merkels Koalition sind nicht alle überzeugt, es zu schaffen. CSU-Chef Horst Seehofer fordert eine Obergrenze für Flüchtlinge und Zurückweisungen an den Grenzen. Seehofer sieht eine Spaltung der Gesellschaft und nennt die Migration intern die Mutter aller Probleme. Öffentlich formuliert er es im September 2018 anders.
Die Migrationsfrage ist die Ursache, wenn Ihnen was anderes besser gefällt als Formulierung. Das kann man ja nicht ernsthaft bestreiten.
Der Bundestag verschärft Gesetze, die Abschiebehaft ausgeweitet, Geldleistungen reduziert, der Familiennachzug teilweise ausgesetzt. 2016 schließt die EU ein Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, die Balkanroute praktisch geschlossen, die Zahl der Asylanträge sinkt. Im Februar 2022 überfällt Russland die Ukraine. Mehr als 1 Million Menschen kommen nach Deutschland. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will schnell und unbürokratisch helfen.
Es geht um Krieg in Europa, um Kriegsflüchtlinge. Es ist eine völlig andere Situation als 2015.
Die Menschen aus der Ukraine müssen kein Asyl beantragen. Aber auch hier steigen die Zahlen wieder. Das europäische Asylsystem funktioniert nicht mehr. Bis die beschlossene Reform greift, wird es noch dauern. Gewalttaten wie in Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg heizen die Migrationsdebatte an. Die Ampelregierung verschärft nochmal Gesetze.
Ich bin empört, wenn Behörden im Bund und in den Ländern und den Kommunen nicht alles tun, was rechtlich möglich ist.
Olaf Scholz wird abgewählt. Die Bundespolizei weist jetzt auch Asylsuchende an den Grenzen zurück. Rechtlich hoch umstritten. Ein Bruch mit Merkels Politik. Für den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz notwendig.
Heute wissen wir, dass wir es in diesem Bereich, den sie damals gemeint hat, offenkundig nicht geschafft haben. So, und deswegen versuchen wir das ja zu korrigieren.
Migrationsforscher zeichnen ein positiveres Bild. Beispiel Arbeitsmarkt. Laut Julia Kosiakova vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung haben etwa 2/3 der Geflüchteten, die 2015 kamen, eine bezahlte Arbeit.
Das ist schon sehr nah an deutschen Bevölkerungsdurchschnitt. Hier sind natürlich diesen positiven Trend ist nicht für alle da. Also da gibt's noch sehr viel Luft nach oben bei Frauen.
Beispiel Wohnen. Viele Geflüchtete mussten fast ein Jahrzehnt in Gemeinschaftsunterkünften leben. Ein strukturelles Problem, sagt Migrationsforscher Hannes Schamann.
Wenn wir immer nur denken, das ist ein Migrationsproblem, dass es keine Wohnungen gibt, dann lösen wir das Problem nicht. Das heißt, wir müssen das als allgemeine soziale Frage begreifen, da ist Migration dann eben nur ein Aspekt davon.
Viele Behörden weiter am Limit, zu wenig Personal, kaum digital, zu komplexe Gesetze. Doch die Zahl der Abschiebungen steigt, die Zahl der Asylgesuche sinkt, auch durch den Sturz des Assad-Regimes in Syrien. Und Angela Merkel? Die steht auch 10 Jahre danach zu ihrem Satz.
Wir schaffen das. Und wenn uns etwas im Wege steht, dann müssen wir es eben überwinden. Ich wusste aber, dass es eine Riesenaufgabe ist.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Zum deutsch-französischen Ministerrat treffen sich heute Regierungsvertreter beider Länder in Toulon. Schon gestern Abend hatte Präsident Macron Kanzler Merz auf seiner Sommerresidenz in Brégançon empfangen. Markus Sambale aus unserem Hauptstadtstudio ist mit nach Frankreich gereist.
Im deutsch-französischen Verhältnis hatte sich in den vergangenen Jahren vieles verhakt. Olaf Scholz und Emmanuel Macron fanden keinen Draht zueinander. Friedrich Merz hat einen Neustart für die Beziehungen versprochen. Bilder der Harmonie gibt es hier in Südfrankreich zumindest, wenn sich heute Minister und Ministerinnen beider Regierungen treffen in einer alten Festungsanlage direkt am Mittelmeer. Im sogenannten Ministerrat geht es zum Beispiel um die Zusammenarbeit in der Industrie-, Energie- und Handelspolitik. Überschattet wird das Treffen von einer Regierungskrise in Frankreich. Die könnte auch die Stellung von Präsident Macron schwächen.
In Kopenhagen treffen sich heute die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten. Es soll vor allem um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Überschattet werden die Treffen von den schweren Angriffen Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew mit mehr als 20 Todesopfern. EU-Korrespondentin Helga Schmidt berichtet.
Russlands verschärfte Angriffe sind Wasser auf die Mühlen derjenigen, die deutlich mehr Militärhilfe für die Ukraine fordern. Auch von den Ländern, die sich bisher wenig beteiligt haben. Europas Verteidigungsminister werden über das heikle Thema heute sprechen. Hinter verschlossenen Türen, zwar in Kopenhagen, aber die Zahlen sind ohnehin bekannt. Diskutiert wird auch die Zukunft der Ukraine nach dem Krieg. Zwar gibt es noch keine Anzeichen für einen Waffenstillstand, trotzdem wollen die Verteidigungsminister heute darüber beraten, mit welchen Sicherheitsgarantien Russland von erneuten Angriffen abgehalten werden kann.
Fast jeden Tag gibt es Meldungen von Firmen, die Stellen abbauen. Die Konjunkturschwäche ist längst auch auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Heute gibt es in Nürnberg die Zahlen zum Arbeitsmarkt im August. Was zu erwarten ist, berichtet Birgit Harprath.
Knapp unter 3 Millionen. Bisher hat die Zahl der Arbeitslosen trotz Personalabbau in vielen Branchen die Grenze nicht überschritten. Im August dürfte das aber der Fall sein. Auch die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, rechnet damit, heute mehr als 3 Millionen Arbeitslose verkünden zu müssen. Dabei hatten die Experten für dieses Jahr eigentlich mit einem Aufschwung und damit auch einem höheren Bedarf an Kräften gerechnet. Bleibt die Hoffnung auf die eigentlich übliche Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Dass die kommt, ist trotz noch schwacher Konjunkturdaten gar nicht so abwegig. Zum ersten Mal seit über 3 Jahren erwarten die befragten Agenturen vor Ort, dass die Arbeitslosigkeit nicht weiter steigt. Kommt das so, dürfte die 3-Millionen-Grenze bald wieder unterschritten werden.
In Mainz übergeben heute die Feuerwehr und Oberbürgermeister Haase 3 Feuerwehrautos an die Mainzer Partnerstadt Odessa. Sie werden voraussichtlich am Mittag auf dem Gelände der Feuerwache 1 abgeholt. Es war aktuell Reporterin Sabine Steinbrecher.
Die 3 Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr waren bei freiwilligen Feuerwehren in Mainz im Einsatz. Sie sind nach Angaben der Stadt Mainz aus den 90er Jahren und in gutem Zustand. Der Partnerschaftsverein Mainz-Odessa hat 6 Fahrer aus der Ukraine organisiert, die sich heute direkt auf den Weg nach Odessa machen. Seit April verbindet Mainz und die ukrainische Hafenstadt vom Schwarzen Meer eine Städtepartnerschaft. Aktuell gibt es mehrere Veranstaltungen in Mainz im Rahmen der Odessa-Kulturtage, die noch bis Dienstag andauern. In Worms hat die Ukraine-Hilfe im April einen Pritschenwagen für die Feuerwehr auf den Weg gebracht.
Gestern war bei der Basketball-EM Ruhetag. Heute geht's im finnischen Tampere weiter. Um 12.30 Uhr spielt die deutsche Nationalmannschaft ihr 2. Gruppenspiel gegen Schweden. Die haben ihr 1. EM-Spiel nur knapp gegen Gastgeber Finnland verloren. Trotzdem sind die Deutschen favorisiert. In der Fußball-Bundesliga beginnt heute Abend der 2. Spieltag mit einem Derby. Und was für einem. Aufsteiger Hamburger SV empfängt im Volksparkstadion den Stadtrivalen, den FC St. Pauli. Anstoß ist um 20.30 Uhr.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.